SRF 1.
Uhr, Schweizer SRF, Echo der Zeit. Kurz vor der Klippe. Präsident Obama appelliert ein letztes Mal an den Kongress, das Haushaltsfiasko zu verhindern.
The pressure is on Congress to produce. If they don't, in the Senate, we should go ahead and introduce legislation that would make sure middle class taxes stay where they are.
Falls sich die Politiker nicht einigen, will Obama den Mittelstand vor Steuererhöhungen bewahren. Dann heiter bis bewölkt die Wirtschaftsprognosen für die Schweiz. Und schließlich, was sind schon Ferien? Jörg Steiner frönt lieber seiner Leidenschaft.
Was ich mache, sehr gerne Emmentaler, weil es einfach schön ist zum Produzieren. Darum habe ich vielleicht auch Erfolg. Oder Erfolg, ja, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber darum stimmt die Qualität immer.
Der junge Käser hat sich mit 23 selbstständig gemacht und bereut es keinen Tag. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. US-Präsident Barack Obama wandte sich heute an die Öffentlichkeit, um für einen Budgetkompromiss zu werben. Die Politiker müssen bis morgen eine Lösung finden. ARD-Korrespondent Ralf Siener.
Der Kongress muss innerhalb der nächsten Stunden eines verhindern, dass nämlich 98% der Amerikaner im neuen Jahr unter höheren Steuern leiden, sagte der US-Präsident in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC. Obama verteidigte gleichzeitig seine Forderung nach höheren Steuern für Amerikas Spitzenverdiener. Diese Forderung habe nichts mit einer linken Ideologie zu tun, die ihm seine Gegner gerne unterstellten, sondern mit Vernunft und mit dem, was die Mehrheit der Amerikaner für richtig hielten, betonte Obama. Denn wenn die US-Topverdiener etwas mehr Steuern bezahlten, dann werde auch das staatliche Defizit reduziert und der Staat müsse nicht ganz so hart seine Ausgaben streichen, was wiederum der amerikanischen Konjunktur zugutekomme. Sollten die Republikaner allerdings einen Kompromiss verhindern, dann werde er im neuen Kongress ab 3. Januar erneut seinen Plan zur Abstimmung stellen, den Mittelstand von den Steuererhöhungen auszunehmen und die Staatshilfen für Langzeitarbeitslose weiter zu bezahlen, kündigte Obama an.
Der Countdown läuft also. Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Christoph Studer.
Ein Entscheid des Nationalrates könnte zu höheren Strompreisen für Haushalte führen. Am letzten Tag der Wintersession sagte er ja dazu, dass die Industrie nicht mehr Geld bezahlen soll für die kostendeckende Einspeisevergütung. Es geht um den Zuschlag, den alle bezahlen, um Strom aus erneuerbarer Energie zu fördern. Ohne dieses Geld aber würden keine positiven Förderentscheide mehr gefällt für Solar- oder Windkraftanlagen, sagt René Burkhardt von der Netzbetreiberin Swissgrid gegenüber Radio SRF. Es sei denn, die anderen Zahler würden die Ausfälle übernehmen, also Gewerbe und private Haushalte. Das familiäre Umfeld ist den Schweizerinnen und Schweizern offenbar sehr wichtig. Das hat eine Umfrage der Zukunftsforscher von weiterdenken.ch und Swiss Future ergeben, bei mehr als 7000 Personen. Fast 90% der Befragten bezeichneten eine glückliche Partnerschaft oder Familie als sehr wichtige persönliche Hoffnung für das kommende Jahr. Generell optimistisch äußerten sich die Befragten zur künftigen Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Eher negativ, was die internationale Lage betrifft. Der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, François Bozize, ist offenbar zur Bildung einer nationalen Einheitsregierung bereit. Zudem will Bozize 2016 nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Das sagte Bozize nach Gesprächen mit der Afrikanischen Union in Gabun. Die Rebellen erklärten, sie hätten kein Interesse am Beitritt in die bestehende Regierung. Sie wollen sich das Angebot aber überlegen. Ihre Truppen sind noch gut 70 Kilometer von der Hauptstadt Bangui entfernt. In Afghanistan sind in diesem Jahr mehr als 1000 afghanische Soldaten getötet worden. 3/4 von ihnen seien durch Landminen oder Straßenbomben umgekommen, teilt das Verteidigungsministerium mit. Afghanische Truppen würden häufiger Opfer von Landminen als ausländische Soldaten, weil deren Ausrüstung besser sei. Im kommenden Jahr soll die afghanische Armee im gesamten Land die Verantwortung übernehmen. Apple und Exxon, das sind die teuersten Unternehmen der Welt. Beide, der Computergigant und der Energiekonzern, kommen aus den USA. so wie die meisten der 100 wertvollsten Unternehmen, die auf einer Rangliste der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young stehen. Die Schweiz ist dreimal auf der Liste vertreten mit dem Nahrungsmittelkonzern Nestle und den Pharmakonzernen Roche und Novartis. In der Karibik leiden auf zwei Kreuzfahrtschiffen hunderte Menschen unter einem Magen-Darm-Infekt. Auf den Schiffen Queen Mary II und Emerald Princess sind etwa je 200 Personen von Symptomen wie Durchfall und Erbrechen betroffen, wie die US-Behörden mitteilen. Das Amt machte keine Angaben über den Auslöser der Krankheit. Die italienische Neurobiologin und Medizin-Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini ist 103-jährig in Rom gestorben. Die Wissenschaftlerin hatte sich um das Thema gekümmert, wie ein Stich in die Fingerkuppe Millisekunden später als Schmerz wahrgenommen wird. Also wie die Nachrichtenübermittlung im menschlichen Körper funktioniert. Da sie damit ein neues Kapitel in der Erforschung des Nervensystems aufschlug, wurde sie 1986 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Im deutschen Oberstdorf hat die Vier-Schanzentournee begonnen. Zwei Schweizer schafften es in den Finaldurchgang. Sportredaktor Bernhard Scher.
Simon Ammann wird Sechster, Gregor Schlierenzauer wird 26. Es gewinnt Anders Jakobsen, er holt sich damit den Tagessieg. Zweiter Gregor Schlierenzauer, Dritter Severin Freund, Vierter Dimitri Vassiljev und Fünfter Tom Hilde. Zum Eishockey. Beim Spengler Cup in Davos hat Freiburg-Gotteron den Einzug in den Final verpasst. Freiburg verliert den Halbfinal gegen das Team Kanada mit 1:5. Spezza im Powerplay, Bouillon und Duchesne in Unterzahl brachten die Kanadier bis zur 37. Minute mit 3:0 in Führung. Im Final spielt das Team Kanada morgen Mittag gegen den Sieger der Partie Davos gegen Witkowice. Dieser zweite Halbfinal beginnt um 20.15 Uhr. Langlauf, zweiter Tag heute an der Tour de Ski. Im 15 Kilometer Verfolgungsrennen in Oberhof belegt Dario Colonia Rang 4, nur 2 Zehntel hinter dem dritten Peter Nordhüg. Den Tagessieg holte sich der Russe Maxim Vilegaschinin vor seinem Landsmann Alexander Lekow.
Bernhard Scher. Das Wetter. Am morgigen Silvestertag ist es oft sonnig bei milden 5 bis 9 Grad und in der Nacht auf Neujahr ist es leicht bewölkt bei etwa 0 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die Schweizer Wirtschaft wächst. Über 1% im nächsten Jahr, sagen die Optimisten. Gar nicht sicher, kontert Klaus Wellershoff.
Die Investitionen am Standort Schweiz sind immer weniger schnell gewachsen und jetzt zum Stillstand gekommen. Und das lässt erwarten, dass wir wahrscheinlich das eine oder andere negative Wachstumsquartal auch noch vor uns haben.
Dann, die Energiewende wird teuer, doch bezahlen dürften sie vor allem die Privathaushalte. Der Frieden wackelt, in der Elfenbeinküste brechen wieder alte Rivalitäten auf. Und schließlich Tanzen und Käsen, die großen Freuden des Jörg Steiner. Lernen Sie ihn kennen in unserer Serie «Nur Mut, junges Europa». Außerdem sparen und doch nicht vom Fleck kommen. Das Wirtschaftsdilemma Bulgariens ist Thema der Sendung «International» gleich um 6:30. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Mehr unter srf.ch. Zum Jahreswechsel haben Astrologinnen, Kartenleger und Wahrsagerinnen Hochkonjunktur. Bei den Ökonomen ist das ganz ähnlich. Auch deren Prognosen fürs neue Jahr sind sehr gefragt. Evelyn Kobler erklärt, wohin die Reise 2013 aus Sicht der Wirtschaft gehen dürfte.
Die Schweizer Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren gut geschlagen. Trotz Finanzkrise, trotz leeren Staatskassen im Ausland, trotz starkem Franken. 2012 zum Beispiel wuchs das Bruttoinlandprodukt in der Schweiz rund 1%. Und im neuen Jahr dürfte das BIP gar noch etwas stärker zulegen. Davon ist jedenfalls Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann überzeugt. Sein Departement rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von rund 1,3%.
Das ist eine gute Ansage. Es ist ein Wachstum, ist ein größeres Wachstum, als was wir mutmaßlich Ende 2012 für das Jahr 12 erwirkt haben werden.
Auch Jan Egbert Sturm, der die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich leitet, geht davon aus, dass die Konjunktur anziehen wird.
Ja, wir gehen von einer ganz leichten Anzieheffekt aus, insbesondere weil die internationale Wirtschaft sich wahrscheinlich ab dem Frühjahr wieder etwas normalisieren könnte. Der Tiefpunkt international erwarten wir eigentlich jetzt im vierten Quartal oder vielleicht im Winterhalbjahr, die jetzt bevorsteht.
Einige wenige Ökonomen sind aber nicht ganz so optimistisch. Rudolf Minsch vom Wirtschaftsdachverband Economiswiss geht davon aus, dass die hiesige Konjunktur an Schwung verlieren wird, dass sie statt 1% wie in diesem Jahr nur noch 0,6% wachsen wird. Den Grund dafür sieht er in der EU.
Wir gehen davon aus, dass Europa 2013 weiterhin in der Rezession bleiben wird und nicht wieder zurück auf eine positive Wachstumsentwicklung gehen kann.
Die EU habe zwar erste Strukturreformen angestoßen, aber die Umsetzung brauche viel Zeit, so Minsch. Das lähme die EU inklusive Deutschland. Und das wiederum bekomme die Schweizer Exportindustrie zu spüren. Tatsächlich ist bei so manch einem Unternehmen die Stimmung getrübt. Wegen der Schuldenkrise in Europa, wegen dem anhaltenden Druck des starken Frankens. Die Margen schrumpfen, es fehlt vermehrt Geld für neue Produkte, neue Fabriken. Klaus Wellershoff, der ehemalige UBS-Chefökonom, der seit rund 3 Jahren Unternehmen in volkswirtschaftlichen Fragen berät, er stellt besorgt fest,
die Investitionen am Standort Schweiz durch die Schweizer Unternehmen sind immer weniger schnell gewachsen und jetzt zum Stillstand gekommen. Und das lässt erwarten, dass wir tatsächlich ganz schwierige Winterquartale vor uns haben und dass wir wahrscheinlich das ein oder andere negative Wachstumsquartal auch noch vor uns haben.
Wellershoffs Fazit für die Schweiz?
All das zusammengenommen spricht für ein ganz, ganz verhaltenes Wachstumsjahr und wir können froh sein, wenn wir nicht dann doch noch in die Rezession fallen.
Von Rezession bis zu einem deutlichen Wirtschaftswachstum, fast alles scheint möglich für 2013. Die Prognosen der Konjunkturauguren sind für einmal ähnlich unpräzis wie die von Astrologen oder Wahrsagern. In einem Punkt stimmen aber alle überein. Die Arbeitslosigkeit, die wird im neuen Jahr ansteigen, aber nur leicht.
Evelyn Kobler berichtete. Kurz vor Weihnachten hat der Nationalrat einen kaum beachteten Entscheid gefällt, der die Energiewende in Frage stellt. Die gesamte Industrie soll keine höheren Förderabgaben, KEF, für erneuerbare Energien bezahlen müssen. So werde man keine weiteren Solar- oder Windanlagen fördern können, sagt jetzt der zuständige KEF-Verantwortliche. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Es geschah am letzten Tag der Wintersession vor 2 Wochen. Die Strompreise für die Industrie dürften nicht weiter erhöht werden, um erneuerbare Energien zu fördern. Dies hat der Nationalrat knapp mit 95-92 Stimmen beschlossen und eine entsprechende Motion angenommen. Den Ausschlag gegeben hat die CVP, die sich bisher an vorderster Front für den Atomausstieg eingesetzt hatte. Die Hälfte der Fraktion sprach sich nun dafür aus, die Förderabgabe KEF für die gesamte Industrie auf dem heutigen Stand von 0,45 Rappen pro Kilowattstunde einzufrieren. Rund 73.000 Industrieunternehmen würden davon profitieren, wenn auch der Ständerat grünes Licht gibt. Das Geschenk für die Industrie ist ein Debakel für die bundesrätliche Energiestrategie, die auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien setzt. Wenn die Industrie befreit wird, fehlt Geld, auf das die KEF dringend angewiesen ist, sagt der KEF-Verantwortliche beim Netzbetreiber Swissgrid, wo die Fördergelder verwaltet werden. Rune Burkhardt, Leiter der Abteilung Erneuerbare Energien, rechnet vor, dass das KEF-Geld schon jetzt nicht reicht, um alle Anlagen mit positivem Förderentscheid unterstützen zu können. 600 Millionen Franken wären pro Jahr nötig, erklärt Burkhardt. Doch
im aktuellen Status sind wir bei der KEF ausgeschossen. Wir dürfen und können keine weiteren positiven Bescheide ausstellen, weil wir dazu die finanziellen Mittel nicht haben.
Die KEF benötigt also dringend zusätzliches Geld. Erst recht, wenn auch noch die zurzeit fast 23.000 Anlagen gefördert werden sollten, die sich auf der Warteliste befinden.
Dazu bräuchte es weitere ca. 800 Millionen pro Jahr. Wenn also diese Gelder nicht kommen oder später kommen, dann verzögert sich der Abbau der Warteliste oder wird sogar verunmöglicht.
Wenn die Industrie nicht mehr bezahlt, müssten die privaten Haushalte oder das Kleingewerbe einspringen, sagt der KEF-Verantwortliche.
Die Industrie bezieht etwa 30% des Stroms. Wenn die nicht mehr zahlen, müssen die restlichen zwei Drittel etwa die Hälfte mehr bezahlen.
Von massiv höheren Stromkosten für private Haushalte spricht auch Energieministerin Doris Leuthard, sollte der Ständerat den Entscheid des Nationalrates bestätigen. Das aber könne es ja dann auch nicht sein.
Man muss die Effekte für den privaten Stromverbraucher anschauen, weil die Erfahrung aus Deutschland zeigt, jemand bezahlt dann die Zeche. Und dass es einfach dann Lastenverschiebungen gibt, das will wahrscheinlich dann auch niemand.
Für die Befürworter des Atomausstiegs ist klar, mit seinem Entscheid hat der Nationalrat die ganze Energiestrategie gefährdet. SP-Nationalrat Erik Nussbaumer, Präsident der Nationalrätlichen Energiekommission.
Wenn zu viele Interessengruppen sagen, die Energiewende ist zwar schon richtig, aber ich will nicht teilhaben, ich will nicht mitmachen, dann geht schlussendlich in unserem Land die Lösung nicht in die richtige Richtung.
Die Industrie fordere offen den Verzicht auf die Energiewende, sagt Nussbaumer. Und dieser Entscheid sei nun ihr erster Erfolg. FDP-Nationalrat Christian Wasserfall, vehementer Gegner der bundesrätlichen Energiestrategie, bestätigt.
Es kann nicht sein, dass wir aufgrund jetzt einfach dieses Atomausstiegs, dieser netten Absichtserklärung, alle Schleusen für Subventionierungen öffnen, die die einheimische Wirtschaft gefährden.
Aber auch Gewerbe und private Haushalte dürften nicht zusätzlich belastet werden, macht Wasserfallen schon jetzt klar.
Es geht darum, dass die KEF gar nicht teurer wird und dass die Belastung in dem Maße bleibt, wie sie heute ist.
Dann aber gäbe es kein zusätzliches Fördergeld für erneuerbare Energien.
Nur Mut, junges Europa. Unter diesem Titel porträtiert das Echo der Zeit rund um den Jahreswechsel 7 junge Menschen unter 30, die den Kopf nicht hängen lassen, trotz Krisenstimmung in Europa. Gestern erzählte ein rumänischer Landschaftsarchitekt, wie er seine Heimatstadt verschönern möchte. Heute bleiben wir in der Schweiz und beim Käse. Bei einem jungen Käser, der sich als Stift zum Chef machte und die Käserei im zürchischen Grüningen übernahm. Niemand teilte seine Vision eines erfolgreichen Emmentalers, doch Jörg Steiner ließ nicht locker. Caroline Ahn hat den 29-Jährigen besucht.
19 Uhr und stockdunkel. Die Lichtkegel des alten, grasgrünen Hürlimann zeigen knapp, wo Feld ist und wo Weg. Die Traktorenkabine geheizt, das Musikmotorengemisch laut.
Man ist immer der Vorderste und kann immer Vollgas fahren. Ich bin schon als Bub immer gerne Traktor gefahren. Und ich kann halt einmal, einmal nicht dürfen, wenn ich hätte wollen.
Jörg Steiner, kurze Haare, er lacht, wenn er spricht, die Augen voller Schalk.
Ich gehe viel tanzen. Und dort heisst es immer, ich sage ein bisschen Schlitzohr oder so einen Schlitzohrenblick drauf.
Immer in Bewegung, jeder Handgriff sitzt, wenn er die Milch bei seinen 8 Bauern holt. Die silbern glänzenden Tanks der Bauern mit seinem 5000-Liter-Tank hinter dem Hürlimann verbindet, Proben nimmt und absaugt. Milch von Kühen, die kein Silofutter gefressen haben, für großen, schweren Käse aus dem Zürichbiet.
Das ist einfach die Leidenschaft zum Emmentaler. Also ich mache sehr gerne Emmentaler, weil es einfach schön ist zum Produzieren.
Ich mache lieber 3 grosse als irgendwie 70 kleine Käsli.
Darum habe ich vielleicht auch Erfolg. Oder Erfolg, ja, klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber darum stimmt die Qualität immer.
So locker die Arbeit von der Hand geht, so harzig war der Anfang. Sein Chef wollte die Käserei schließen, Probleme mit den Bauern und mit der Milch. Steiner war damals noch Lehrling.
Ich habe dann auch so für mich überlegt, ja gut, wenn du jetzt das Ganze, die Ausbildung und so alles fertig hast und so, wo übernimmst du dann da und um einen Betrieb, oder? Jetzt irgendwie habe ich dann müssen sagen, ja, eigentlich gibt es gar keinen anderen als Grüningen, wo ich auch dran ankomme.
Drum kämpfte er für die Käserei. Wie? Das könne der Hofbesitzer Urs Weber gleich selber erzählen, denn auch er habe ihm geholfen. Urs Weber erinnert sich am Küchentisch hinter Kaffee und Kuchen.
So rundum haben alle gesagt, vergessen das, das kommt nie gut, der hat alles andere im Kopf wie das Käse. Und dann habe ich immer wieder gesagt, ja, was haben wir mit 23? Haben wir auch anders im Kopf gehabt, oder? Aber wenn er am Schaffen ist, dann arbeitet er und die Sache ist gemacht, Ordnung hat er. Also wir müssen sagen, ja, loslassen.
200'000 Franken hat Steiner gebraucht. Sie seien zusammen auf Geldsuche.
Von einer Bank zur anderen und bei jeder war es schlimmer. Da musste ich einfach sagen, du bist schon gute Banken, oder? Aber bei den Jungen, da macht man so Schwierigkeiten. Verstehe ich nicht.
So haben zum Schluss die Bauern Jürg Steiner Darlehen gegeben. Der Käsehändler habe sie überzeugt.
Wenn der Käsehändler sagt, der Bauern, hey, hebt dem Käser Sorge, der macht einen super Käse.
Die Bauern erhalten im Gegenzug für die Darlehen einen guten Milchpreis, das seit 6 Jahren. Jürg Steiner hat Abnahmeverträge mit seinem Händler. Dieser liefert die Grüninger Käse vor allem nach Italien. Seit Jahren überzeugt vom Produkt und dem Käse ist Bauer Weber.
Ich staune, was er eigentlich gemacht hat. Schaffen für zwei und nicht verdienen.
Ja, so stimmt jetzt das nicht ganz. Nicht gut verdienen. Ja, also ich habe einfach über die Jahre angefangen, einfach quasi das, was ich für mich selber brauche, auswärts zu verdienen. Oder irgendwie sonst einen Job zu machen, wo etwas reinkommt und mich so finanziert, wenn ich etwas haben musste oder irgendwie mir etwas gönnen. Dann finanziere ich mir das quasi neben dem Geschäft halt irgendwie.
Die Käserei bringt Steiner 35'000 Franken im Jahr. Alles Weitere verdient er sich hinzu. Steiner macht gerade eine Ferienvertretung für einen Bauern. Die Kaffeepause darf nicht zu lang sein, damit die ganze Arbeit in 24 Stunden hineinpasst. Er setzt sich auf den Traktor und erzählt seinen Tag.
Ja, heute Morgen um 5:30 angefangen mit Melken und nachher etwa um 7 Uhr im Betrieb. Dann haben wir gekäset. Nach dem Käse musste ich dann noch Futter holen für die Soi auf Zürich runter und nachher Soi futtern, dann wieder melken. Jetzt sind wir am Milch führen und nachher sollte ich dem noch schnell Tross misten und fertig futtern. Also heute wird es sicher zusammen.
In seiner Freizeit mästet er Schweine oder fährt im Sommer für einen Lohnunternehmer Traktor.
Das ist beim Siloballen wirklich so. Also ich meine, dort bist du einmal dran bis um 11 Uhr oder bis am Morgen am Eis, oder? Und nebenbei habe ich den Betrieb gleich noch. Also ich weiss auch nicht, ein anderer würde sagen, du spinnst, oder? Aber ich brauche das vielleicht ein bisschen.
Am Strand liegen sei ihm zu langweilig. Er arbeitet 7 Tage in der Woche und Ferien.
In diesen 6 Jahren ist, glaube ich, das längste, wo ich weg bin, 2,5 Tage. Jetzt sind wir auf, also das gehen wir jetzt dieses Jahr wieder auf St. Anton an die Après-Ski-Party.
Steiner gestikuliert zum Erzählen. Auf dem Ärmel des Pullovers steht der Aufdruck Zivildienst.
Den habe ich nur an, weil es ihn gratis gegeben hat und weil er noch schön ist. Das ist so ein Leidungsthema für sie.
Wer immer arbeitet, hat keine Zeit fürs Militär. Es gelang ihm nicht, 3 Wochen in den WK zu gehen, ohne abends heimzukehren. Darum entschloss er sich für den Zivildienst.
Ja, und jetzt bin ich halt Zivildienst. Jetzt muss ich eben schauen, wo dass ich die Einsätze mache. Jetzt muss ich noch 141 Tage machen. Und da gibt es ja auch so gewisse Jobs in der Landwirtschaft, die man machen kann. Ja, machen wir die 140 Tage noch.
Die Tage zu finden wird schwierig für Steiner. Zeit fehlt ihm sogar für seine Zukunftsträume. Die Molkereischule und Meisterprüfung hat er sich deswegen aus dem Kopf geschlagen. Regionale Spezialitäten hingegen, das möchte er machen. Auf jeden Fall weiterfahren.
Caroline Ahn über den jungen Käser Jürg Steiner, der auch mal als Bauer einspringt. In der Elfenbeinküste kam es in den letzten Monaten immer wieder zu Anschlägen. Ziel waren staatliche Einrichtungen, Polizei, Militär, ein Kraftwerk. Und Experten der UNO warnen, auch außerhalb des Landes würden sich rebellische Kräfte formieren. Dies nach 2 Jahren relativer Ruhe, denn 2011 führten die Präsidentschaftswahlen im westafrikanischen Land zu blutigen Auseinandersetzungen. Französische Truppen intervenierten. Wie ist heute die Lage in der Elfenbeinküste und was sagt ein Aufständischer im Exil dazu? Samuel Buri.
30. November 2010 in Abidjan, Elfenbeinküste. Der Sprecher der Wahlkommission hält ein Blatt mit Resultaten der Wahl in der Hand. Es sind Teilresultate, schlechte für den bisherigen Präsidenten Laurent Gbagbo, gute für Herausforderer Alassane Ouattara. Der Sprecher setzt sich hin und will die Resultate verlesen. Da greift Damana Pikas ein. Die ivorische und die internationale Presse erleben mit, wie das Mitglied der Wahlkommission, dem Sprecher, die Zettel mit den Wahlresultaten entreißt. Es ist der Anfang der postelektoralen Krise in der Elfenbeinküste, während der 3000 Menschen ums Leben kommen. Ende 2012 in Accra, Ghana. Damana Pikas sitzt entspannt im Schatten der Palme im Garten einer Pension. Er erinnert sich noch gut an jenen Tag vor 2 Jahren. Der Sprecher wollte falsche Resultate verkünden. Wir mussten ihn zur Vernunft bringen. Diesen Staatsstreich stoppen, auch wenn wir damit die internationale Gemeinschaft schockierten. Wir zeigten damit, dass die Wahlen unfair waren. Darauf beharrten Gbagbo und seine Anhänger auch später. Der Präsident wollte nicht abtreten. Es kam zu Kämpfen zwischen Gbagbo-Getreuen und Söldnern Ouattaras, wochenlangen blutigen Auseinandersetzungen. Mit Hilfe französischer Truppen gelang es im April 2011 schließlich, Gbagbo zu überwältigen. Die Machtverhältnisse hatten sich gewendet. Viele Gbagbo-Getreue flüchteten ins Ausland, so auch Damana Pikas. In Ghana ist er nun Präsident der ivorischen Exilvereinigung.
Il s'agit de tous ces grands leaders de la galaxie patriotique.
Dazu gehören alle großen patriotischen Führer, die in den letzten 10 Jahren die Politik in der Elfenbeinküste bestimmt haben. Sie haben sich hier wiedergefunden, um den Kampf weiterzuführen, um eine Stimme zu haben.
Continue le combat qu'ils ont fort justement engagé au pays pour donner de la voix.
Den Kampf, damit meint Pikas den friedlichen Kampf für Gerechtigkeit in der Elfenbeinküste, etwa die internationale Gemeinschaft auf Missstände aufmerksam machen. Der Kampf, das ist gemäß einem Bericht von Experten der UNO der Versuch, in Ghana eine schlagkräftige bewaffnete Truppe zu formen, mit dem Ziel, die Elfenbeinküste zu destabilisieren. Pikas wehrt sich gegen diese Interpretation.
D'abord, on déstabilise la Côte d'Ivoire comment? Avec quels moyens?
Mit welchen Mitteln? Wir haben kein Geld, ernsthaft. Es gibt keine Waffen in Ghana in den Händen der Flüchtlinge. Auch mit den blutigen Anschlägen in den letzten Monaten hätten Gbagbo-Anhänger nichts zu tun, so Pikas. Überhaupt sei der ganze UNO-Bericht eine einzige Lüge. Diese Aussage mag übertrieben sein. Fakt ist, mit ihrem Bericht steht die UNO alleine auf weiter Flur. Die beiden Nichtregierungsorganisationen Human Rights Watch und International Crisis Group warnten Ende November zwar auch vor der Destabilisierung der Elfenbeinküste, doch in erster Linie komme die Gefahr von innen. Die Organisationen bezichtigen die Ouattara-Regierung der Untätigkeit. Tatsächlich verspricht Präsident Ouattara seit über 1,5 Jahren, Verbrechen der postelektoralen Krise beider Seiten sanktionieren zu lassen. Doch die ivorische Justiz beschäftigt sich, wenn überhaupt, nur mit den Verbrechen der Gegenseite. In Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt sind bisher Laurent Gbagbo und seine Frau Simone. Deshalb fordert Damana Pikas, Laurent Gbagbo muss freikommen und auch alle anderen Gefangenen. Wir wollen eine Amnestie, Schwamm drüber. Eine Amnestie aber löst das Problem auch nicht, dass sich in der Elfenbeinküste weiterhin zwei Seiten unversöhnlich gegenüberstehen.
Das war ein Beitrag von Samuel Puri und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf SRF 2, 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.